Der eine kommt, der andere geht. Vor einer Woche hat es zum letzten Mal so gedönt.
Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde.
Ich habe eine wunderbare Runde hier, wie ich finde.
Wir haben heute eine grossartige Runde, wie ich finde.
Wir haben eine grossartige Runde heute, wie ich finde. Auch wenn sie diesmal ein bisschen kleiner ist als auch schon.
Wir haben eine grossartige Runde, wie ich finde.
Nach fast 260 Folgen gibt der Florian Ratz Moderation vom Fußball-Podcast die Halbzeit ab. Ach. Aber es ist kein Grund zur Trauer. Er hat einen tollen Nachfolger gefunden. Der Timon Pauls, die ruhige Stimme aus Basel, wird den Fußball-Podcast künftig moderieren. Eine klassische Auswechslung in der 60. Minute, würde ich sagen.
Wie nehmen wir das wahr? Wie spüren wir das?
Fühlt sich ein bisschen ungerecht auch an?
Wie sich das anfühlt, um im Sportjournalismus Jargon zu bleiben, das sagen uns die beiden jetzt selber. Und zwar in einer Bonusfolge von «Apropos». Ich heiße Philipp Loser. Ciao zusammen. Sali Tilman. Sali Florian.
Hoi Philipp.
Sali Philipp. Das sind unsere Themen heute. Und damit herzlich willkommen zur Premiere von «Dritten Halbzeit», einem Fußball-Podcast von Tamedia.
Florian, wir fangen mit dir an. Du bist der allererste Fußball-Podcast von der Schweiz. Ins Leben gerufen, erfunden quasi. Warum eigentlich?
Das ist schon das erste Mal falsch, Philipp. Nachdem ich dir den ersten Fehler ja rausredigiert habe und du behauptet hast, die klassische Fußballauswechslung sei in der 70. Minute.
So konservativ, die Fußballjournalisten, jawohl.
Nein, also die Ehrenrunde hat es sicher vor uns gegeben. Ich weiss, da habe ich mich aufgeregt, weil ich, glaube ich, nur etwa 3,5 Jahre lang unser Konzept immer wieder eingegeben habe bei uns. Und Tom Giesler und ich streiten uns jedes Mal, wer hinter ihm kam. Also ich habe das Gefühl, wir seien hinter ihnen gewesen, Siko Giesler, und er hat das Gefühl, sie seien hinter uns gewesen.
Okay. Was aber die Frage nicht beantwortet, warum du dein Leben gerufen hast?
Weil wir immer am Montag unsere Fußballsitzung haben und damals noch haben in einem Café hier in Zürich. Und da hat jeweils die erste Stunde daraus bestanden, dass alle ihre alten Heldensagen erzählt haben und alles das, was sie am Wochenende auf den Fußballplätzen erlebt haben und nicht haben dürfen schreiben, weil es zu wenig Platz hatte. Und ich habe gedacht, das könnte man doch outsourcen, weil A, hat man dann eine Fußballsitzung, die irgendwie auch Sinn macht. Mhm. Und B, kann man ja das Ganze wissen. Wir sind ja Tamedia, Basel, Bern, Zürich. Das sind die drei wichtigsten Fußballstädte von der Schweiz. Zumindest damals gewesen. Inzwischen müssen wir ja ins Tessin noch expandieren. Und Genf sind wir ja mit der Tribüne eigentlich. Also ich fand, ja, komm, das Wissen, das muss man einfach nutzen. Und weil die Leute gerne schwätzen, nehmen wir sie noch auf dazu.
Tilman, die Fußballsitzung kommt häufig vor in der dritten Halbzeit. Ist es genau gleich?
Es ist genauso, wie Flo gesagt hat. Es geht weite Strecken über den FC Winterthur. Ich sage nicht, wer daran beteiligt ist. Es geht darum, wer was in welchem Stadion erlebt hat, wo es nichts mehr zu trinken gab, wo das Essen kalt war. Und eben dann ist eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Es ist Win-Win. Man hat das Gerede in einem Podcast verarbeitet. Und ich weiß nicht, ob die Sitzung sehr viel schlanker geworden ist seitdem, aber...
Wann hast du angefangen, Florian?
Ich weiß es nicht mehr.
Was aber sicher noch weißt, ist, was die erste grosse Schwierigkeit war. Es war gar nicht so einfach zum Anfang mit dem Podcast, oder?
Ja, also wir sind technisch hervorragend ausgestattet gewesen. Wir haben so eine Wägeli gehabt, beziehungsweise eine Kiste auf 4 Rollen und mit einem Eishockey-Schläger hat man das dann können umeinander fugen und wir haben immer in einem anderen Büro aufgenommen. Damals hatten wir ja noch sehr viel Sitzungszimmer gehabt und wir haben dann jede Woche ein anderes Sitzungszimmer gebucht. Das hat jeweils einen anderen schönen Hall gehabt, gehalten hat es überall. Und irgendwann habe ich dann auch irgendwie gewusst, weil ich Sitzungszimmer wo sind und so. Also ich glaube, aufnahmetechnisch sind wir nicht wahnsinnig gut gewesen. Was auch noch gesehen ist, der Thomas hat klopft gerne auf den Tisch. Der Anna Baumgartner, der am Anfang Produktion gemacht hat, hat ihm dann schon bei der zweiten Sendung ein Türchen mitgebracht, wo wir vor ihm angelegt haben, sodass er können umeinander klopfen konnte, ohne dass man das gehört hat.
Man muss doch sagen, es gab kleine PET-Flaschen gefüllt mit Sand, um das Gegengewicht, um die Mikrofone einigermaßen im Gleichgewicht zu halten. Auch noch drin in der legendären Kiste.
Ja, genau. Die hat meine Tochter auf dem Sandkasten hinter dem Haus bei uns oben aufgefüllt. Sonst wären uns immer die Mikros entgegengeflogen.
Ist die Musik von Anfang an die gesehen, wo...
Die hat Anna geschrieben, ja.
Okay. Mhm. Und geändert haben wir sie nie, weil sie auf so gut funktioniert hat.
Genau, ja.
Wann hast du gemerkt, dass die Sendung funktioniert?
Ja, relativ schnell. Also wir sind ja wirklich so ein bisschen im luftleeren Raum gestartet, weil unsere Firma keine Ahnung hatte von Podcasts. Kann man, glaube ich, so sagen, Philipp, oder?
Das kann man durchaus so sagen, ja.
Und ich habe mir dann einmal am Anfang, oder in das Papierchen, das ich abgegeben habe, irgendwie geschrieben, ja, es wäre noch gut, wenn wir 5'000 Leute hätten, die uns zuhören. So mal so als Anfangsding. Das haben wir eigentlich von Anfang an gehabt und übertroffen. Und vor allem habe ich es gemerkt an den Reaktionen der Leute. Weil als Printjournalist oder Online-Journalist bekommt man ja, wenn man Mails bekommt, ist es ja meistens, sie sind der hinterletzte Trottel und haben keine Ahnung. Und bei den Podcasts sind plötzlich ganz nette Mails gekommen. Und Mails von Leuten, die gesagt haben, ja, der Thomas, da habe ich immer gedacht, das ist so eine Polterie oder der schreibt immer so gemein über meinen Club. Aber jetzt
ein bisschen Polterie ist ja schon, oder?
Ein bisschen Polterie, aber der ist ja ganz nett. Also so. Und das war eigentlich auch ein Ziel, das ich hatte, dass man die Journalisten, die wir haben, dass man die ein bisschen spürt.
Theron, kannst du dich erinnern, wenn du das erste Mal gesehen bist?
Ich kann mich sehr gut erinnern, als ich das erste Mal da war, weil ich nämlich von dem einstündigen Podcast 50 Minuten zu spät gekommen bin. Es gab, was ich seitdem nie mehr gemacht habe, den knapperen Zug genommen, der dann natürlich irgendwo liegen geblieben ist. Dann habe ich hier mich in dem großen Gebäude noch ein bisschen verlaufen und bin wirklich eigentlich zum Schlusswort bin ich noch schnell reingekommen und bin dann 10 Minuten später wieder auf dem Heimweg.
Das ist super Premiere.
Super, ja. Also, ja.
Ist man nervös als Teilnehmer für die dritte Halbzeit?
Ja, schon. Also ich zumindest, ja. Ich jetzt ein bisschen weniger logischerweise am Anfang schon, weil es ist ja dann schon so, wenn man Sätze schreibt, wenn man Abschnitte und Texte schreibt, kann man ja nochmal drüber gehen, man kann auch mal ein paar Sachen rausnehmen. Und wenn man dann hier steht und zum Beispiel Thomas auf der einen Seite ein bisschen poltert und einen Sachen fragt und dass man vielleicht mal was Unbedachtes sagt und so ein bisschen im Hinterkopf war das schon. Und ja, definitiv immer noch ein bisschen Nervosität.
Hast du auch mal Sachen gesagt, wo du denkst, oh shit, das hätte ich jetzt wirklich lieber nicht erzählen?
Nein. Ich bin dann, glaube ich, eher der vorher sagt, okay, das sage ich jetzt auf gar keinen Fall, da gehe ich lieber, mache ich lieber einen kleinen Bogen drum. Aber es ist dann natürlich trotzdem, ich erinnere mich an eine Folge, das Beispiel Tauland Schalke. Es reicht ja auch, wenn andere Teilnehmer in der Runde was sagen, dann kommt es bei den Clubs, die wir betreuen, kommt dann meistens die Überschrift nur an und nicht das, was wirklich gesagt worden ist. Und dann kann man so vorsichtig formulieren, wie man will. Dann muss man trotzdem die Diskussionen aushalten.
Für die einen ist es eine riesige Aufregung mit einem Wembley-Goal, einem Nationalmannschaftscaptain, der via Instagram Mr. X droht und mit einem neuen Vertrag für einen Trainer, der gerade nicht mehr gewinnen kann. Für die anderen ist es eine ganz normale Woche beim FC Basel.
Wir bleiben auch kurz bei der Folge von Tyron Chaka, weil dort war der Titel, glaube ich, «Fluchen mit Tyron». Was ist genau gewesen? Wisst ihr das noch?
Wie der Titel von der Folge war, weiß ich nicht, aber der Titel, wo online drüber gestanden ist, «Was denkt sich wohl bloß Tauland Chaka?»
Ist nicht so gut angekommen wie der Chaka, das kann man glaube ich sagen.
Ist nicht so gut angekommen, war aber eigentlich sehr, sehr nett gemeint, weil Tauland Chaka eben auf der Ersatzbank saß und Thomas eigentlich ein kleines Plädoyer auf Tauland Chaka gehalten hat.
Wenn ich jetzt Tauland Chaka wäre und dann hocke ich auf der Bank, man braucht mich nicht. Also da würde ich wirklich wissen wollen, was der denkt in dieser Situation, dass man ihn als relativen Haudegen nicht mehr kann brauchen als einen, der einmal...
Aber eben auch da ist der Podcast, glaube ich, nicht gehört worden, wahrscheinlich bis heute nicht. Und in dem Titel ist er dann nicht so gut angekommen, was dann so ein bisschen Unruhe bei beiden Brüdern geführt hat.
Hat es häufig gegeben, dass Fußball sich die Denkbörg gemolde hat?
Fußballer bei mir nicht, aber ich weiß, dass viele Trainer uns hören, dass viele Sportchefs uns hören und das kommt dann schon amix, aber jetzt eigentlich selten, dass es heisst, was ist das für ein Hafenkäs gewesen, was du da erzählt hast. Ich glaube, das ist schon, wenn du da in diesem kleinen Schweizer Fußballkuchen unterwegs bist, bist du wahrscheinlich gar nicht so unfroh, dass es einmal Leute gibt, also so, dass es ein bisschen anfühlt wie in einer grossen Liga, wo ja die ganze Zeit über das geschnurrt wird, was du machst.
Sehr schön. Was ein Merkmal ist von dir, Florian, ist, dass du ganz häufig auf Daten gestützte Sachen erzählst, was nicht bei allen gleich gut ankommt, kann man auch sagen. Kannst du mir ein paar datengestützte Aussagen zur dritten Halbzeit geben? Expected Wortmeldungen vielleicht, lustigste, häufigste Songs, grösster Running Gag, wie viele Minuten insgesamt geschätzt worden ist?
Ich habe von ChatGPT gefragt, wie viele Minuten das sind, weil sonst hätte ich alles nachschauen, aber ChatGPT hat gesagt, dass sorry, das interessiert mich jetzt echt nicht. Schweizer Fußball-Podcast, kannst du selber zusammenzählen. Ich würde sagen, es ist etwa insgesamt eine Stunde wahrscheinlich pro Folge. Also sind wir auf bei 260 Stunden etwa knapp. Was lustig ist, am Anfang ist uns gesagt worden, ja, also am besten Idealfolglänge wäre 15 Minuten, maximal 20, 25. Wir haben schon die erste überzogen, 35 Minuten und inzwischen sind wir klar bei einer Stunde und drüber. Ansonsten, also expected Wortmeldungen sind natürlich Thomas, der hat, glaube ich, immer die längste Rededauer. Tillmann ist immer so am unteren Rand. Und Dominik meldet sich auch gerne. Ich bin immer wieder überrascht, was Leute auch wissen über andere Clubs, die sie gar nicht journalistisch die ganze Zeit verfolgen. Also ich merke wirklich, es hat ein gewisses Fachwissen da und auch ein gewisses Mitteilungsbedürfnis. Oli ist auch immer relativ lang.
Bei gewissen weiss man nicht, ob es mehr Mitteilungsbedürfnis oder mehr Kompetenz ist. Oder?
Das ist ja, aber das ist ja, ja, das ist jetzt gemein, Philipp. Nein, Kompetenz ist vorhanden, aber das Mitteilungsbedürfnis muss ja bei einem Laber-Podcast da sein, sonst funktioniert er ja nicht. Und was hast du noch gefragt? Running Gag. Ich glaube, der Italiener hat vor allem am meisten funktioniert, weil uns wirklich Leute laufend, solange wir ihn gemacht haben, immer geschrieben haben. Oder direkt am Thomas. Thomas, ich gehe in die Stadt XY. Schreib mir doch einen guten Italiener. Und der Thomas, wenn er nicht in der Stadt schon war, hat dann wirklich also Recherche betrieben über Journalisten aus dieser Stadt oder Fußballer oder Ex-Fußballer aus dieser Stadt. Und die Leute sind eigentlich meistens zufrieden gewesen.
Ich finde, das sollten wir wiederbeleben. Ein bisschen eingeschlafen in letzter Zeit. Vielleicht sind ihm die Italiener ausgegangen, aber... wäre wieder was.
Ja, mit Running Gags ist ja immer, man muss ja irgendwann einmal ist dann okay, glaube ich. Aber du darfst ja gern. Also ich freue mich dann auf eure Running Gags.
Die neuen Running Gags. Ein Running Gag ist auch, dass am Schluss immer ein Lied kommt. Ich kann jetzt hier, ich würde sagen, machen ein kleines musikalisches Intermezzo. Du hast drei Songs mitgebracht, die besonders geblieben sind.
Ja, also genau, ich habe mich so gut vorbereitet wie auf eine Sendung von mir. Sprich, vor einer Viertelstunde habe ich deine Fragen gelesen, die du mir geschickt hast, und dann sind mir jetzt drei Songs in den Sinn gekommen. Der eine hat gar nichts mit Fußball zu tun. Das ist Anrigo.
Ja, wir sind gefährliche Siechen. Albaner, Kurdinnen, Griechen. Keine Rich Kids aus Riechen. Nein, wir sind gefährliche Siechen.
Das ist irgendwie so ein Pseudo-Gangster-Song aus Basel, der ein kleiner Sommerhit war in Basel. Und wo ich wahnsinnig viele Rückmeldungen bekommen habe, aber auch aus der Restschweiz. Weil der ist, ich finde,
der ist einfach gut, oder?
Der ist einfach gut und lustig.
Das ist ein Fälles, was dir da
Dann habe ich einen FCL, ich weiß gar nicht, wie er heißt, einen FCL-Fan-Rap mal gespielt und hat einfach die Frage gestellt, irgendwann mal kommt Ziele auf die Knie. Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, warum.
Ach, ich habe es da, ich habe es da.
Ich bin weit kommen. Meine Stadt, das ist genau mein Team. Wenn wir gewinnen, heisst es auf die Knie. Verstehst du, wir singen auf die Knie. Auf die Knie, die Woche drauf wieder auf die Knie. Luzern, ja. Wir wollen immer noch den Sieg, doch auch in einer Niederlage. Laut der Liebe ist es gleich. Eine Stadt in der Schweiz, indiskutabel. Mein Hof ist schön
für... Also wie genau machen sie es mit den auf die Knie?
Ja, das ist scheinbar irgendwie, ich glaube, das ist bei irgendeinem Köpfsieg oder so, hat es das mal gegeben, dass man dann so wie irgendwie abend und wieder offen ist und so. Und er hat mir das geschrieben und erklärt, und ich habe mit ihm heute noch WhatsApp-Kontakt, weil er ist auch grosser Fußballbeobachter und selber Juniorentrainer und er ist auch schon in Geschichten über den FC Luzern vorgekommen von mir, okay. Weil er ein gewisser Fußballfan prominent ist in Luzern. Also das habe ich interessant gefunden. Und zuletzt haben wir ja einen Sieger da von unserem Quiz, der Silvan, und der hat mir gesagt, und das gibt es eben auch immer wieder, dass Leute mir schreiben, hey, meistens sind sie ja ziemlich Bananen-Fußball-Songs. Aber gewisse haben eben schon eine Qualität. Und Silvan hat mir gesagt, Toon City hört er immer wieder.
Militär und bewaffnet bis zum Dach. Vor SVP gibt vor den Kruten so verhasst. Neue schöne Steuergelder, die landen bei uns. Wir wollen die Schweiz mit Armee.
Quasi in die Bronx vom Berner Oberland, oder?
Genau.
Das wäre das Paradies. Leben einklemmt zwischen Bergen in der Klaustrophobie. Mal hasst die und mal, da liebe ich gleich. Meine
meine Stadt. Ich kann gleich nicht ohne dich sein. Das ist Thun, City, wo hast du und liebt
dich. Tillmann, wird es kaum Thun Musik geben?
Ich bin schwer dafür, dass wir das beibehalten. Ich habe das Gefühl, es gibt noch ganz viele unentdeckte, trashige Fußballlieder, die gespielt werden wollen.
Unbedingt. Was mich würde interessieren, die Auswahl von den jeweiligen Gesprächsteilnehmern ist immer wieder thematisiert worden in der dritten Halbzeit selber. Wie ist das genau gelaufen? Hat es eine gewisse Hierarchie gegeben? Ob das bestimmen? Bist du das gewesen, Florian, was gesagt hat? Oder haben wir sich müssen wie per Lösli bewerben? Wie ist das gewesen?
Bei Florian war das eigentlich immer, also es ist meistens mal früher, mal ein bisschen knapper vor der Sendung eine Frage gekommen, wer hat Lust, wer wäre gerne morgen dabei? Und dann ist natürlich so, dass Flo ja leider auch mal Urlaub hat. Ich weiß nicht genau, wer das genehmigt. Und bei Thomas, der das dann übernommen hat, ist dann schon eher Befehlston. Da kommt dann der und der und der am Montag um 11, keine Widerrede.
Also meine Grundsatzidee am Anfang war schon mal, dass wir die drei Städte, wo wir drin sind, auch durch einen Dialekt repräsentieren. Und ich habe gefunden, es ist einfacher für die Leute draußen, zum sich merken, wer jetzt gerade schwätzt. Mhm. Das war eigentlich am Anfang gewesen. Und dann haben wir das Glück gehabt, dass mit dem Kai Foso, ein ehemaliger Profifußballer, bei uns geschafft hat auf der Redaktion. Und wir haben ihn können einbinden und dann haben wir so ein bisschen Turnus gehabt. Und der Thomas wird mir das jetzt erzählen, wenn ich das so sage. Ich glaube, er war am Anfang relativ skeptisch gewesen und dann aber brutal schnell angefixt. Und er hat ja so ein bisschen die Rolle vom, es ist ja mehr als der Sidekick. Eigentlich bin ich fast ich sein Sidekick in der Sendung. Er hat seinen Stammplatz da. Und er ist auch eine von diesen Figuren, die sich viele daran reiben. Die einen lieben ihn, die anderen finden, was der immer erzählt und so. Und das finde ich auch noch wichtig für die Sendung.
Tillmann, schwierige Frage. Welchen Dialekt tust du repräsentieren? Von welcher Stadt?
Also ich als Basler Bürger, ich muss noch ein bisschen dran arbeiten. Aber eben, ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass ich jetzt da auf Florians Platz wechsle, damit die Antworten weiter in den Dialekten gewahrt werden können. Und ich würde es gern probieren, aber immer wenn ich versuche, sowas wie Schweizerdeutsch zu reden, klinge ich eher so nach Thurgau, St. Gallen und ich lasse es einfach sein.
Wegen Abarbeiten ist interessant. Figuren, die einem wieder recht viele Reaktionen hervorrufen, sind eure Berner Teilnehmer. Zuerst die Frage, muss man Interfan sein, wenn man über eBay schreibt?
Ich glaube, das steht so im Vertrag. Das ist in Bern jetzt noch die Sonderklausel im Tamedia-Vertrag. Und Dominik hat ja da den Fabu vollumfänglich ersetzt.
Auch sonst, oder? Was die Reaktionen angeht, glaube ich, oder?
Ja, das ist noch interessant. Es ist ja, eigentlich ist ja der Berner normalerweise der kuschelige Part, wenn man so Diskussionsrunden hat oder wenn man irgendwie ein Theaterstück besetzt. Aber ich glaube, wenn man eine Mannschaft hat, die gewinnt, dann wird man grundsätzlich ein bisschen kritischer betrachtet. Und wenn man dann selber noch durchaus kritische Gedanken hat zu Clubs, die nicht in Bern shooten.
Und nicht gewinnen.
Genau, dann reibt das die Leute irgendwie.
Wir bleiben kurz bei den Dialekten. Wie geht das zusammen, wenn du sagst, eben, du findest, die Städte müssen repräsentiert werden und dann kommt einer aus dem Fricktal und redet über den FC Basel?
Ja, aber du kommst aus der Nordwestschweiz, Philipp. Du weißt ja, wie das ist. Ich meine, der Cerdan sagt ja von sich auch, er sei Basler. Und von wo kommt er? Aus welchem Kanton?
Ich habe blöde Fricktal-Witze machen. Aber ist gut, du gehst nicht darauf ein, das ist völlig in Ordnung.
Florian schützt sein Team.
Was man bei diesem Team merkt, es sind alles Männer. Schon eine gewisse Schwierigkeit, oder? Oder ist es halt einfach bei diesem Thema, dass es einfach so extrem männerzentriert ist?
Ich hätte gerne, also es ist ja immer wieder, wird uns immer wieder geschrieben, am Anfang noch viel mehr. Inzwischen sind die Leute irgendwie resigniert, vermutlich. Ich hätte gerne eine Frau gehabt. Ich habe immer wieder mal Frauen bei uns auf der Redaktion gefragt, aber die haben nicht wollen. Es ist auch so bei uns, ich meine, das Fußballressort ist rein Männer, oder? Wir haben keine einzige Frau, die bei uns über Fußball schreibt. Und es ist ein Problem vom gesamten Jobbereich. Wenn wir jemanden gehabt hätten, also dann hätte ich sie noch so gerne genommen.
Man sieht es ja bei den Hörern, glaube ich. Es gibt keinen Podcast von Tamedia, der so fest männerzentriert gelost wird.
Ja, es ist genauso wie Flo sagt eben. Ich fände es auch gut, wenn es irgendwie eine weibliche Stimme gibt und einfach eine andere Sicht auf das ganze Thema. Aber dadurch, dass unser Fußballteam auch weiterhin ohne Frauen und nicht aus Frauen, sondern rein aus Männern besteht, ist noch schwierig, jemanden zu finden, der die Sicht reinbringen könnte.
Ja, es hat immer mal Leute gegeben, die gesagt haben, ladet doch dann jemanden ein. Und da kommt es dann dazu, dass ich von Anfang an gesagt habe, der Podcast muss mit so wenig Aufwand wie möglich gemacht werden. Und wenn ich dann noch muss, jeweils einen Gast oder eine Gästin organisieren für jede Sendung und die muss, also die ist dann sicher pünktlich, andere aber vielleicht nicht, das könnte dann auch für Irritationen sorgen und das schafft man. Vielleicht schafft das der Tillmann, ich habe das nicht geschafft, der Zusatzaufwand.
Und die Gästin müsste ja dann im Idealfall noch 24 Spiele live am Wochenende aus 38 Ligen gesehen haben. Es ist eben, es ist nicht so einfach, dann jemanden von außerhalb dann dazuzunehmen.
So wie die jeweils, oder?
Genau.
Ich würde gerne ein bisschen allgemein über Sport und über Fußballjournalismus reden. Was einem auffällt, wenn man euch zuhört, ist, dass ihr auf so einer gewissen Vornamensbasis arbeitet. Also alle Fußballer kommen quasi mit Vornamen vor. Man hat das Gefühl, dass die schwätzen über Leute, die dir auch sonst irgendwie Umgang haben. Das ist eines der grossen, grossen Themen im Fußballjournalismus. Nähe und Distanz. Wie geht ihr selber mit diesem Thema um?
Ja, also es ist schon so, dass, glaube ich, die meisten eigentlich auf Vornamensbasis, was einfach daran liegt, irgendwie, dass man erstens die Person sehr, 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 sehr regelmäßig trifft. Ich dran denke, irgendwie, wenn man mit einem Club, der international spielt, dreimal pro Woche die Leute sieht, sieht man die teilweise mehr als die Freunde. Dann kommt noch dazu, dass es einfach auch bei Spielern zum Beispiel eine Altersfrage sind, die Spieler dann häufig vielleicht mal in eine andere Position sind, Sportchef, Trainer, Präsident. Und es wäre einfach dann auf der Ebene irgendwie unnatürlich, dann die Person, die man schon jahrelang kennt, mit der man vielleicht ein Alter hat, dann plötzlich auf sie umzuschwenken. Aber ich glaube auch nicht, dass das nur, weil man jemanden beim Vornamen nennt, logisch zeichnet das eine Nähe ab, aber es heißt nicht, dass man trotz dieser Nähe nicht irgendwie kritisch sein kann oder eine gewisse Distanz wahrt.
Als ich angefangen habe, jetzt noch die Faustregel gegeben, mit SportlerInnen ist man per Du, mit TrainerInnen ist man per Se. Aber es ist genau das, was der Tillmann gesagt hat. Irgendwann mal, also der Tillmann noch nicht, aber ich, irgendwann mal wird man 50 und die, die man als Schüttler kennengelernt hat, sind nachher die Funktionäre und das wäre ein bisschen komisch. Aber Philipp, wie machst denn du das als Politjournalist? Weil ich nehme ja an, dass du mit der einen oder anderen Politikerin ja auch per Du bist.
Ja, ganz eine harte Gegenfrage. Was ich halt selten mache, ist, ich gebe den Politikern selten Noten.
Sicher? Ist das so? In deiner Kolumne im Dagi-Magi?
Nein, natürlich ist Nähe und Distanz auch ein Thema im Politjournalismus völlig. Aber es ist ja selten so, dass man sich so fest auf etwas konzentriert jetzt im Politjournalismus. Das wäre ja wie, ich würde bei der SP jede Woche zweimal vor dem Generalsekretariat stehen und mit allen reden und dann am Wochenende bei jeder Veranstaltung, die ich mache, einen Bericht darüber schreiben. Und das macht man ja jetzt in der Politik schon nicht. Das machen die schon. Das stelle ich mir, und das ist eine der häufigsten Fragen, die man euch im Jahr stellt, das stelle ich mir wirklich sehr schwierig vor, wie man dann über Leute kann runterjäsen, wenn sie schlecht gespielt haben, und dann sieht man die wieder am Dienstag oder am Mittwoch im Training.
Also erstens bist du jetzt Florians Frage ganz geschickt ausgewichen nach dem Du und dem Sie. Und zweitens ist es, ja, natürlich ist es dann irgendwie schwierig oder eine ganz andere Situation, ob man über jemanden schreibt, wo man weiß, den sehe ich jetzt morgen an der Pressekonferenz wieder oder in zwei Tagen und laufe denen gezwungenermaßen über den Weg. Aber irgendwie, genau das ist ja irgendwie Teil des Jobs, vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeit des Jobs, dass man irgendwie da nicht in den Pfad kommt, dass man sagt, okay, wir sehen uns, vielleicht kommt da Kritik, vielleicht kommt da direkte Widerrede, also lass es jetzt lieber sein und bin weniger kritisch und schreib vielleicht irgendwas, was nicht stimmt, dass man eben dann genau weiß, okay, da kann ein Konflikt entstehen, und aber trotzdem darf da nicht diese Nähe entstehen und soll diese Distanz gewahrt bleiben, dass auch Kritik möglich ist.
Der Georg Heitz, der jetzt ja Supersportchef ist von Lugano und gut, bei Chicago hört er jetzt auf, er hat mir das mal so erklärt, als er noch Sportjournalist war bei der BATS. Du kannst böse schreiben, kritisch, aber du musst am nächsten Tag dort stehen. Und was nicht geht, ist, dass du böse schreibst oder kritisch und nachher nicht verfügbar bist für Reaktionen. Und häufig ist es aber eben, Philipp, ich meine, das ist in jedem Lokaljournalismus, es ist überall das Gleiche. Man hat ja auch, zu einem gewissen Teil ist man angewiesen auf die Leute, zum manchmal will man auch Informationen haben. Ja, dann muss man einfach einen geraden Weg finden, dass die andere Person das Gefühl hat, okay, das ist vielleicht ein mühsamer Sieg, aber im Schnitt wird ich nicht irgendwie hintergangen und ich werde nicht einfach reingelegt und man macht es noch nicht lustig über mich. Oder? Das ist ja auch noch so etwas. Gerade wenn man Noten schreibt, ist das häufig so ein bisschen eine Gratwanderung, wo man sich dann immer muss überlegen muss, ja, das ist immer noch, der shootet er zwar alle drei Tage, aber es ist immer noch ein Mensch und wenn er es liest und man macht sich über ihn lustig, ist es vielleicht auch nicht so lässig. Mm.
Es hat kürzlich den Fall gegeben von einer Journalistin von der BZ Basel, die für einen kurzen Moment keine Interviews mehr bekommen hat vom FCB, weil sich auch der Club ungerecht behandelt gefühlt hat, weil sie zu kritisch gewesen sind. Sieg hat den BZ Basel gesagt, hat sich das Verhältnis zwischen Clubs und Journalisten verändert in den letzten 10, 15, 20 Jahren, die ihr überblickt? Ist es schwieriger geworden, auch dann so über die Clubs zu schreiben?
Also, die Distanz, glaube ich, ist schon grösser geworden. Und vor allem zu den Spielern. Vielleicht ist es aber auch, weil ich älter geworden bin, vielleicht ist es gar nicht so. Aber früher habe ich eigentlich alle Handynummern von den FCB-Spielern gehabt. Und wenn man dann noch gemerkt hat, bei den Bats O-Spieler des Monats ist das Scott Chipperfield geworden. Und eigentlich auf morgen ist das Interview eingeplant und wir haben ihn noch gar nicht gefragt. Und das war Freitag um 1 gewesen. Dann haben die Bats schon diesem Scott gesagt, du Scott um 2. Machen wir noch ein Interview. So. Und ich mag mich noch erinnern, wo der FCB zum ersten Mal um die Champions League geshootet hat gegen Celtic Glasgow, wie die schottischen Journalisten durchgedreht sind, weil sie festgestellt haben, ja, die kommen einfach vom Trainingsplatz und dann kann man vor der Garderobe die abfangen vor dem Stadion. Und ich weiss noch, die drei grossen Batzschreiber damals in der Deutschland und gesagt, Muri, Zubi und Hakan, die wartet dann noch schnell, weil wir müssen noch mit euch schwätzen. Dann sind die dort brav gestanden in einer Reihe und haben gewartet, bis die grossen Batz-Journalisten mit ihnen geredet haben. Und so ist es heute nicht mehr. Das andere ist doch alles personenabhängig. Also entweder du hast einen Präsidenten oder einen Sportchef, wo du eine Beziehung hast zu einem, wo du weißt, da kann man auch mal reden, ohne dass alles gerade abgedruckt wird, aber man hat ein gewisses Verständnis füreinander. Bei anderen ist es schwieriger. Aber ich finde, Tilman, vielleicht hast es, du bist ja eine halbe Generation zumindest unter mir oder eine ganze.
Ja, also eben, ich habe ja dann auch staunend mal geguckt, weil bei der Basler Zeitung gibt es ja immer noch auf irgendeinem Server die Handylisten von früher, dass man einfach so wirklich die Spieler durchgehen konnte und man hatte alles. Ich nehme auch mal an, dass Interviews gegenlesen damals noch ein bisschen anders gehandhabt worden ist.
Null.
Eben anders, null. Wo heute jedes kleinste Interview eigentlich nochmal mindestens durch eine Institution laufen muss. Und ja, ich habe auch das Gefühl, dass vor allem der Abstand, die Distanz zu den Spielern viel größer geworden ist. Man kann nicht mehr nach dem Training, wenn es überhaupt mal öffentlich ist, einfach sich einen Spieler nehmen, kurz mit ihm reden. Es läuft alles über die Pressestelle, es wird da alles gelesen. Und ich glaube trotzdem, dass so die Konflikte mit den Pressestellen, mit den Sportchefs, Präsidenten, dass die wahrscheinlich relativ ähnlich geblieben sind über all die Jahre und dass da die Nähe generell zum Verein immer noch gleich ist.
Vor allem hast du gar nicht Handynummer, oder jetzt fehlt?
Schweizer Liga, oder? Hm. Ja, also ich würde dann schon Sherdan Shaqiri nehmen, hat den höchsten Wiederverkaufswert.
Ich würde jetzt auf die Chance nutzen, all die Fragen Sportjournalisten stellen, wo sich viele Leute immer fragen, weil Fußballfans sind. Ihr beide habt einen Hauptverein, den ihr darüber schreibt. Der FC Basel beim Tilman, bei dir ist der FC Zürich, früher auch mal der FCB gewesen. Was für ein Verhältnis tut man dort zu einem Club entwickeln? Tut man auch ein bisschen mitfiebern?
Ja, man entwickelt logischerweise, wenn man, wie in meinem Fall jetzt wirklich über 10 Jahre, wirklich nur den einen Club begleitet hat, eine gewisse Beziehung zu dem Club. Also bei mir ist es jetzt nicht so abhängig von sportlichen Ergebnissen. Es geht irgendwie so ein bisschen drum, um die ganz vielen Personen, die man kennenlernt, nicht unbedingt in der Mannschaft, nicht unbedingt die Profi-Abteilung, sondern der ganze Apparat, den man viel weniger sieht, der so dahinter hängt, wo ganz viele tolle Leute arbeiten und gearbeitet haben, dass die natürlich auch alle jeweils von Ergebnissen, von Entwicklungen im Club, von neuen Führungen, von wechselnden Führungen beeinflusst sind. Also da baut man sicher eine Beziehung auf und hat dann logischerweise auch Kontakte und trifft sich vielleicht auch mal so mit gewissen Leuten, die in dem Club arbeiten. Und es geht eher in die Richtung. Es ist jetzt nicht so, dass ich jemals mit dem FCB bei einem wichtigen Spiel mitgefiebert hätte oder traurig war, wenn sie verloren haben. Es ist dann wirklich auf der anderen Ebene.
Okay. 10 Jahre sagst du, das heisst, du hast schon etwa 2, 3 gute Jahre erlebt und dann ist es runtergegangen. Oder ist es von Anfang an jetzt runtergegangen? Aber seit du über den FCB schreibst, Tilman?
Nee, ich habe dann schon noch ein paar gute. Ich bin mir nicht sicher, ob es mein allererstes Spiel war, aber eins der ersten für die Basler Zeitung war auswärts gegen Chelsea an der Stamford Bridge. Da sind dann schon noch ein paar ganz erfolgreiche Jahre dazugekommen, noch 3, 4 Jahre. Und dann ist es ein bisschen abwärts gegangen,
sagen wir so. In die Hose. Wie ist das bei dir, Florian?
Ich finde, dass man als Journalist die Position muss einnehmen von der Leserschaft. Also wenn ich natürlich jetzt für den Tagesanzeiger über den FCZ schreibe, ist ja logisch, dass A, der FCZ im Fokus steht und nicht Yverdon. Mhm. Das ist schon mal der Fokus von der Geschichte. Und nachher habe ich natürlich schon, muss ich von einer Grundsympathie ausschreiben, wo ich davon ausgehe, dass die, die uns lesen, gegenüber dem Club haben. Und das gibt eigentlich die Tonalität vor. Und was ich ganz schwierig finde, das ist früher noch, und das hat sich auch verändert, aber das ist früher noch beim Nationalteam, habe ich das, wie das Gefühl gehabt, dass dort wie ein Fanreisli zum Teil stattgefunden hat, von Leuten, die nachher persönlich beleidigt gewesen sind, wenn ihre Schweizer Mannschaft verloren hat. Und dann hat man sie um einen Abend gemacht, dass es nicht mehr schön war, aber eigentlich aus einem persönlichen, ich bin jetzt als Schweizer Journalist und jetzt muss ich da wieder abzotteln als Verlierer. Und das finde ich nicht gut.
Von dir, Florian, weiss man, dass du früher Fan bist vom FCB. Du hast auch in deinen Sendungen mit dir erzählt, wie du bei dieser Sammlung dabei warst oder gerade kürzlich bei einer Auswärtsfahrt ins Brückelfeld, sehr lustig, wo die Mitfahrer schon zusammengeschissen hast. Wie tut man denn der Übergang vom Fan zum Berichterstatter schaffen?
Bei mir ist das relativ automatisch passiert. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wenn du dann irgendwann mal ein, zwei Jahre über einen Club geschrieben hast, dann bist du schon mindestens fünfmal Vatergrad ins Gesicht angelogen worden. Du bist irgendwie schon dreimal vom Cheftrainer zusammengefaltet worden. Der Christian Gross, das war so ein bisschen sein Initiationsritus gewesen, dass, wenn ein neuer junger Journalist gekommen ist, dass er den mal von versammelter Restjournalien irgendwie in die Tüte gemacht hat.
Und wie hat er tönt bei? Du kannst ihn sehr gut
nachmachen. Nein, sonst stellt der Benny Huckel ab. Benny ist der grosse Christian Gross Imitator. Nein, ja oder so. Also, dort hatte ich wirklich eine Szene, ein Interview. Mein damaliger Arbeitskollege beim Baselstab, wo es auch nicht mehr gibt, hat etwas geschrieben, was ihm nicht gepasst hat. Und ich habe am nächsten Tag ein Interview mit ihm auf der Terrasse vor dem Joggeli. Und ganz viele Leute sind dort gesessen und alle haben gewusst, oh, der, und das war so die Champions League-Qualifikation. Und oh, der Christian Gross und so und Meistertrainer. Und dann hat er auch mitten während dem Interview ist er aufgestanden. Und hat brüllt, sodass es alle gehört haben auf der Terrasse. Ich stand jetzt auf und es erscheint keine Ziele. Er hat keine Ziele erscheint. Und ich habe überhaupt nicht begriffen, warum. Aber es war also noch eindrücklich. Es war auch eine eindrückliche, nicht nur eine Person, sondern auch von seiner ganzen Physis her. So. Und dann, ja, dann hat man dann die Fernsicht relativ rasch mal abgelegt.
Die Berichterstattung über Fußball hat sich in der Zeit, in der ihr über Fußball schreibt, ziemlich verändert. Wie nehmt ihr es vor, wie ihr angefangen habt und wie es jetzt ist?
Ja, es ist natürlich, also man ist so logischerweise und natürlicherweise weggekommen von diesem klassischen Spielbericht. Also jeder von uns hat so ein Gerät in der Hose, wo man eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeitstelle zumindest die Highlights im Video sieht. Man hat irgendwie alles greifbar. Und ich weiß nicht, ob überhaupt noch irgendjemand den Bedarf hat, am nächsten Morgen zu lesen, was eigentlich in der sechsten Minute passiert ist, bevor dann das, was passiert ist, in der achten Minute und dann kam irgendwann die zwölfte Minute. Und es hat sich dann, glaube ich, schon also davon deutlich wegbewegt, ein bisschen auf die Hintergründe, was es früher logischerweise auch schon gab. Und ja, es hat wahrscheinlich die Unterhaltungsthemen, so die softeren Randthemen, ich gehe schwer davon aus, dass die logischerweise zugenommen haben, dass man sieht, wer fällt eigentlich welches Auto, wer trägt welche Uhr und wer isst welchen Döner.
Was noch lustig ist, also hier bei Tamedia haben wir festgestellt, klassische Match spricht, vielleicht nicht mehr so gefragt, aber die Leute interessiert es dann, wenn es stattfindet. Und das ist eigentlich die grösste Entwicklung, die ich jetzt in den letzten Jahren festgestellt habe, dass du eigentlich als Journalist deine Informationen musst haben, aber du musst sie den Leuten dann geben, wenn sie es lesen. Und sie lesen es nach dem Match. Sie lesen es nicht vor dem Match und sie lesen es nicht irgendwie zwei Tage nach dem Match, sondern Schlusspfiff. Und dann lesen sie aber eigentlich alles. Dann kannst du ihnen irgendeine Personengeschichte bringen oder schon relativ hart am Match oder auch nicht. Das finde ich sehr spannend, weil als ich in Journalismus komme, jetzt zuerst gesagt, ja, eben Matchbericht machen, ja, das muss man eigentlich nicht machen. Aber es ist der grosse, so der Hintergrundbericht, wo irgendwie dann am Mittwoch so alle zusammenhängen. Das interessiert eigentlich im Sport die Leute nicht so.
Und es interessiert sie vor allem nicht nur unmittelbar nach dem Spiel, sondern während des Spiels. Ich merke es bei mir selber, dass ich mit iPad, Handy, Laptop, wenn ich noch einen Fernseher hätte, noch mit Fernseher, ich würde alle Monitore ranholen. Weil man dann kann man natürlich das Spiel gucken, den Live-Ticker gucken, auf Twitter noch ein bisschen gucken, vielleicht noch auf Instagram ein bisschen gucken. Wenn man noch Geräte hat, vielleicht noch ein zweites Spiel gucken. Also das hat sich sicher extrem verändert.
Sportjournalisten sind ja immer so eine gewisse Kaste gewesen, sie sind immer noch, die auch gegenüber anderen Journalisten aus anderen Ressorts ein bisschen Abwehrhaltung haben. Wahrscheinlich haben sie das Gefühl, dass alle anderen das zu ihnen haben. Wir haben früher, gehen wir so ein bisschen in die Vergangenheit, haben wir in der Tageswoche, wo wir zusammen geschafft haben, Florian, haben wir so die Grümpelmenschen darüber geschrieben, der Michael Rockenbach und ich.
Also die haben euch Führer drängelt.
Ja, und die haben wir uns dann überlassen. Und was man einfach muss sagen, was schon unterschätzt wird bei vielen Leuten, die von Journalismus vielleicht nicht so viel wissen, der Kick, wenn man nach einem Schlusspfiff innerhalb von einer Viertelstunde einen fertigen Text muss, schreiben muss, schon richtig toll, oder?
Also der Kick ist dann toll, wenn man auf die Taste geklickt hat und das Adrenalin langsam wieder runterfährt. Ich finde es nicht besonders toll, die 10 Minuten, wo dann noch nicht auf die Taste geklickt worden ist. Also wird natürlich auch immer ein bisschen weniger mit Übungs, mit all den Jahren. Also man weiß, es hat eigentlich in der Regel immer noch geklappt und es ist wahrscheinlich noch nie eine Zeitung nicht erschienen, weil der Text dann am Ende wirklich nicht da war. Zur Not kann man ja das Bild ein bisschen größer machen am Ende oder so. Aber ja, das sicher was und für mich teilweise wirklich, wenn man am nächsten Tag nochmal drüber nachdenkt und sieht, okay, also wie viel habe ich jetzt genau von der letzten Viertelstunde gesehen, als ich eigentlich schon ein bisschen den Text geschrieben habe? Wie genau haben wir das jetzt hingekriegt, dass wir, wenn es da mal ein bisschen länger dauert, wenn es Verlängerung gibt, wie genau haben wir das jetzt in 4 Minuten alles in die Zeitung geprügelt? Also ja, das gute Gefühl kommt dann wirklich, wenn man weiß, okay, es hat alles geklappt, es wird gedruckt, es hat gepasst, alles okay.
Ja, ich werde ja jetzt den 50 nächstes Jahr und also etwas vom Schönen, vom Altwerden ist wirklich, dass das Adrenalin gar nicht mehr so da ist. Ich bin recht. Nein, es ist mir kürzlich, ist mir passiert bei einem Match, den ich für die Sonntagszeitung gemacht habe, aus Basel. Habe ich direkt ins Layout geschrieben, was man häufiger nicht mehr macht, wenn man zuerst online, aber so. Auf jeden Fall, ich habe das aufgemacht und dann ist die Schrift immer so klein für meine Augen, dann habe ich es halt so groß aufgezogen und dann habe ich gedacht, das ist jetzt aber noch ein sehr kurzer Text. Und dann habe ich den fertig geschrieben auf die Länge und dann ist noch irgendjemand gekommen vom FCB und mit dem habe ich schon länger nicht mehr plaudert, dann haben wir ein bisschen umeinander plaudert und da und geschwätzt und so und dann sind noch Trainer reingekommen und auf einmal will ich es einchecken und verschiebe und sehe, da hat sie noch 2 Spalten. Da hat sie rechts neben dem Bild hat sie noch mal 2 Spalten. Und dann habe ich tatsächlich noch 5 Minuten gehabt für 2000 Zeichen.
Und gefüllt?
Ohne Problem.
Bravo.
Ja. Hast du wenigstens da ein bisschen Adrenalin gespürt oder bist du so abgestumpft?
In dem Moment, wo ich häufig schreibe, mir während dem Match immer so Absätze und dann ist fast, da denkt man, oh schade, dann muss ich rausschießen, weil es ist noch etwas anderes passiert und dann schrammt mir das rein. Aber es ist, also, wer als junger Mensch will Journalist werden, und ich hoffe, dass das immer noch Menschen werden wollen, einmal ein halbes Jahr oder ein Jahr Sportjournalismus ist im Fall recht cool. Weil man kann ganze Haufen Zeug ausprobieren, die bei anderen im Inland zum Beispiel vielleicht nicht so gefragt sind. Und man kommt wirklich unter Drucksituationen und das hilft extrem. Das ist total befreiend. Wenn du weißt, in 5 Minuten muss der Text kommen, ja, dann kommt halt das, was kommt. Und du stellst fest, ja, es bringt dich niemand um, es hat vielleicht einen Kommafehler drin gehabt und ein zu viel, aber ist auch nicht so schlimm. Das ist sehr befreiend, finde ich.
Man kann sich mit Sportjournalismus zu einer gewissen Prominenz bringen. Ich werde einfach auch noch kurz eine Anekdote erzählen, die in den Sinn kommt. Und zwar, früher war es so, dass die 3 grossen Batz-Sportjournalisten, die du jetzt vorhin erwähnt hast, Florian, die sind ja nach dem Spiel, wenn sie nach dem Adrenalin-Rush ihren Text fertig gemacht haben, sie sind in die Redaktion gegangen, haben die Seite ausgedruckt und sind nachher in die Bodega gekommen, wo alle anderen Fans schon gesehen sind und haben ihre quasi frischen Matchberichte verteilt. Absolut grossartig. Hast du das auch mal gemacht?
Nein, ich bin amigs, also dort noch so als ganz Junge habe ich dann dort amigs dürfen mitjumpeln. Ja. Aber so nach, ich weiss, erste Champions League Match, ich glaube, das dort war rissenden Absatz gewesen. Aber dort hat man auch kein Smartphone gehabt, oder? Und man hat sozusagen als Erste können lesen über das. Und die Leute, übrigens, nur Philipp oder Tilman, du gesagt hast, ja, alle haben es schon gesehen auf dem Video, aber man weiss ja, Theaterkritiken lesen im Schnitt nur die Leute, die das Stück gesehen haben. Und bei dem Match funktioniert es im Fall ja, glaube ich, auch, weil du siehst ja auch, die Nationalmannschaft bei uns ist immer am grössten in Zürich, weil es halt alle gesehen haben.
Aber Philipp, du hast es jetzt gerade so unterverkauft. Es klang so, als hätten, wären die in die Redaktion und hätten selbst ihre Blätter da ausgedruckt und hätten die verteilt. Es ist ja so, dass für die erste Ausgabe ist die ja gedruckt worden und dann ist ja, soweit ich weiß, mit dem Roller oder mit dem Auto noch schnell jemand von der Hochberger Straße in Basel zum Eschenplatz gefahren und hat wirklich die physische Zeitung vorbeigebracht, wo man dann nochmal durchblättern konnte, Fehler ausbessern. Und ich nehme an, dass sie die dann in der Bodega verteilt haben und nicht schnell die DIN A4 Seiten eigens ausgedruckt auf dem Redaktionsdrucker.
Und die ist auch so, noch so matschig nass gewesen, weil so der erste Druck eh so ein bisschen gewesen. Nein, sie haben tatsächlich A3 Seiten, weil für die zweite Ausgabe noch mehr FCB drin gewesen ist.
Ja, ich nehme alles zurück.
Ja.
Gute alte Zeiten.
Ja.
Ich würde zum Schluss gerne mal über Rollenbilder schwätzen. Du hast immer wieder versucht, Florian, Frauenfußball zum Thema zu machen in der dritten Halbzeit. Es ist nicht auf grosse Beliebtheit gestossen bei deinen Mitstreit, kann man glaube sagen. Warum ist es so schwierig für Fußballjournalisten über Frauenfußball zu schwätzen?
Nein, da würde ich dir jetzt vehement widersprechen, Philipp. Das ist nicht das Problem, dass Leute nicht darüber reden wollen. Also es hat sich innerhalb der Fußballjournalisten-Szene, die wirklich sehr wertkonservativ unterwegs ist, finde ich in den letzten 5 Jahren massiv geändert. Es kommen junge Kollegen, Marcel Rohner zum Beispiel, der bei uns jetzt über fußballspielende Frauen schreibt und das mit viel Passion macht und gut macht.
Fabian Sankinen, der sogar ein Frauenteam übernommen hat.
Genau, wo jetzt ja Trainer ist auf einer Insel. Es hat sich schon verändert, es hat ein grösseres Gewicht. Aber das Problem von uns ist, und ich habe es kürzlich jemandem in einer längeren Mail erklärt, ich finde, man sollte über das reden, wo wir etwas wissen darüber. Und unsere Redaktionen sind so aufgestellt, dass zum Beispiel die Women's Super League praktisch nicht abgedeckt wird. Und dann kann ich das Resultat oben abrattern. Wenn mir etwas auffällt am Wochenende, dann sage ich das immer am Schluss noch. Aber das ist wirklich, und sobald zum Beispiel das Nationalteam spielt, dann haben wir den Marcel da oder der Dominik hat zuletzt jetzt auch den Match gesehen, und dann probieren wir das einzubringen. Und sonst habe ich immer wieder mal probiert, so eine sogenannte Sondersendung zu machen, einfach eine Sendung, wo dann wirklich Leute da sind, Frauen, die wissen, über was sie reden. Das ist ein Grundproblem. Ich sehe jetzt übrigens, wenn du vorher Statistiken gefragt hast, auf Spotify 8,2% von unserer Hörerinnen sind, haben sich also weiblich taxiert.
Mhm.
Das ist immer noch deutlich mehr als non-binär und nicht festgelegt.
Mhm. 8,2%, ja. Dass man Zahlen mal gesagt hat. Tilman, wie siehst du das mit den Frauen?
Ja, also ich sehe es im Grunde wie Flo. Also dass im Grunde das, was wir in der dritten Halbzeit haben mit dem Männerfußball, mit der Super League, dass das ein bisschen fehlt. Eben genau die Nähe zu den Teams, zu den Protagonistinnen, dass man irgendwie die Ahnung hat, dass man bei mir scheitert es allein schon dran, die Spiele zu sehen, weil wir am Wochenende alle viel unterwegs sind mit unseren Clubs. Dass irgendwie die Sichtbarkeit, man sieht dann die Highlights, aber es ist irgendwie nie so die gleiche Qualität, es ist nie die gleiche Nähe da, um irgendwie in einem gleichen Rahmen darüber reden zu können. Aber ich würde auch nicht sagen, dass die Bereitschaft nicht da wäre. Es ist einfach, dass irgendwie so das Know-how oder halt die Nähe zum Frauenfußball etwas fehlt.
Nächstes Jahr findet in der Schweiz Frauen-EM statt. Hat das Gefühl, das wird nochmal so einen Schub geben in der Wahrnehmung?
Ich habe schon das Gefühl. Ich habe in mehreren Warteschlangen online gewartet für das Eröffnungsspiel in Basel, fürs Finale. Die waren, glaube ich, auch die Tickets, die dann nachher nochmal verkauft worden sind, beide innerhalb von ein paar Minuten weg. Ich habe schon das Gefühl, dass man auch, wenn man jetzt, ich sehe es in erster Stelle in Basel, wo man sieht, dass die Zuschauerzahlen trotz Eintritt, den sie inzwischen nehmen oder seit inzwischen anderthalb Jahren, dass irgendwie so die Aufmerksamkeit steigt, und ich gehe schwer davon aus, dass das Turnier dann in der Schweiz nächstes Jahr nochmal das, was sich immer alle erhoffen, irgendwie so ein Boom, weiß nicht, wie nachhaltig der dann sein wird, aber dass zumindest während der Phase davor und danach unmittelbar, dass da schon eine deutlich größere Aufmerksamkeit dann sein wird.
Das Problem ist halt, wie es umgesetzt wird nachher auf die Liga. Also das Nationalteam funktioniert. Sie haben im Testspiel, jetzt gegen Australien, haben sie 14'000 Zuschauerinnen gehabt im letzten Grund, was ein Rekord war. Das Nationalteam funktioniert, die Liga funktioniert halt zu grossen Teilen immer noch nicht. Und das ist, wir haben nach der WM, dann machen wir immer die Geschichte nach jedem grossen Turnier. Kommt jetzt der Boom. Sie haben ja den ersten Spieltag gemacht, Marcel und ich. Er ist zu GC raus auf den Campus und ich bin beim FCZ gewesen. Und ich völlig naiv, also zu gutem Glück, bin ich relativ wasserdicht angezogen gewesen, aufs hehre Schürli. Und da hat es kein Dach. Aber regnen tut es in Strömen und du stehst dann dort und es sind ein paar hundert Leute und niemand hat irgendwie die Idee, dass hier jetzt Profisport betrieben wird, der von außen vorbeiläuft. Und das ist halt schon ein Problem von dieser Liga. Und gleichzeitig ist, dann noch, ist der Match dann noch so angesetzt gewesen, dass die Hälfte vom Publikum dann zur Pause gegangen ist, weil die Männer nachher noch im letzten Grund geschüttet haben.
Die 13 Runden sind gespielt in der Super League. Der Joel Monteiro und der Mirlind Kriesiu spielen die berühmte Szene von 2008. Und ich sage nach ein bisschen mehr als 5 Jahren und 259 Folgen von der dritten Halbzeit Tschüss und übergebe dem Tilman Pauls.
Florian, deine letzte Ausgabe von der dritten Halbzeit ist vorbei. Deine erste steht bevor, Tilman. Du wirst jetzt übernehmen. Was bleibt gleich? Was wird anders?
Es bleibt gleich, dass wir jeden Montag in einer Runde über die Schweizer Super League reden werden, die unter vielleicht die unterhaltsamste Fußballliga in Europa, wenn man mal so durch die Clubs guckt und wer sich da so rumtreibt und wer jedes Wochenende was erzählt. Es wird dabei bleiben, dass eben die Clubs, die wir am besten kennen, was IB, die zwei Zürcher Clubs, FCBs, dass wir da auch da weiterhin am nächsten dran sind.
Gibt es nur zwei Zürcher Clubs?
Ja,
Stadt-Zürcher-Clubs,
ja.
Sorry, mach weiter.
Und wir wissen ja auch nicht, also bei meiner ersten Folge wird es noch drei Zürcher-Clubs geben. Ich weiß nicht, wie es dann ein halbes Jahr später aussieht. Was sich ändern wird, ist der Dialekt. Die Musik, die am Anfang gespielt wird, wird vermutlich ein kleines bisschen anders sein. Es wird ein paar kleine Änderungen geben, ja, aber so das, wo wir uns am besten auskennen, dass die Clubs, die Liga, die ja wirklich durchaus sehr, sehr unterhaltsam ist, das wird bleiben.
Und eine grossartige Runde wird es immer noch sein, hoffe ich, oder?
Ja, sie ist natürlich nicht mehr ganz so großartig, wenn Flo nicht mehr dabei ist. Deswegen.
Was machst denn du?
Ich gehe zum Blick und mache dort auch Podcast und grabe euch vielleicht ein, zwei Hörerinnen ab. Nein, ich finde es super, dass der Tilman das macht. Tilman macht das grossartig, bin ich überzeugt, und hört die dritte Halbzeit weiter. Man kann auch zwei Podcasts hören.
Durchaus. Danke euch beiden. Darfst du noch ein Lied wünschen, zum Aufhören?
Völlig unvorbereitet. Ja, dann nehmen wir doch San Rigo, wenn wir es schon dabei haben. Oder eben nicht dabei haben.
Ja, wir sind gefährliche Siechen. Tilman Pauls, Florian Ratz, danke für das Gespräch.
Danke, Philipp.
Danke, Philipp.
Ist uns egal, wenn wir Siechen sind. Wir mögen alle Fichten. Wir können Rio nicht Tüchlein.
Die erste neue dritte Halbzeit mit Tilman Pauls und den üblichen Verdächtigen aus Bern, aus dem Fricktal und aus Winterthur gehört er am 11. November. Mit dem normalen Apropos geht es darum, die Folge hat der Noah Fendt produziert. Ich heiße Philipp Loser. Ciao zusammen.